Ja, liebe Brüder und Schwestern und liebe Freunde, ich dachte, dass ich heute vor leeren Stühlen predige, aber Gott hat, nachdem jetzt viele schon abgereist sind, wieder neue Gäste oder Besucher herzugeführt. Das ist immer wieder erfreulich und erstaunlich und begrüße euch auch alle herzlich. Ja, wir haben jetzt heute Morgen den letzten Vortrag. Wir hatten ja die 7-Cent-Schreiben betrachtet, bis vorgestern Abend, gestern aus dem ersten Buch Mose, den Sündenfall, beziehungsweise vorher auch schon die Erschaffung des Menschen. Und heute wollen wir die Kapitel 37 bis 50 aus 1. Mose noch betrachten. Aber keine Angst, ich werde das jetzt nicht alles vorlesen, sondern es geht nur um einen Überblick, und zwar einen Vergleich, wie das Thema schon sagt, zwischen Josef und Jesus. Auch nur einige dieser sehr auffallenden Parallelen. Josef war sicherlich ein Mensch wie wir, ein Geschöpf Gottes. Er war nicht der Sohn Gottes. Er war nicht vollkommen, das werden wir auch gleich hören in Kapitel 37. Und doch hat Gott in Josef einige Typoi, wie man auch sagt, einige Vorschattungen hineingelegt, die sich dann später in unserem Herrn Jesus Christus in vollkommener Weise erfüllt haben. Wir lesen den Beginn der Josefsgeschichte, reale Begebenheiten in der Väterzeit, und zwar fangen wir an in Kapitel 37, ab Vers 2. Josef war 17 Jahre alt, als er mit seinen Brüdern das Vieh hütete, und er war als Knabe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, den Frauen seines Vaters. Und Josef brachte vor ihren Vater, was man ihnen Schlimmes nachsagte. Israel hatte Josef aber lieber als alle seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte. Und er hatte ihm einen bunten Leibrock machen lassen. Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, hassten sie ihn und wollten ihn nicht mehr grüßen. Josef aber hatte einen Traum und verkündete ihn seinen Brüdern. Da hassten sie ihn noch mehr. Er sprach nämlich zu ihnen: Hört doch, was für einen Traum ich gehabt habe. Siehe, wir banden Garben auf dem Feld. Und siehe, da richtete sich meine Garbe auf und blieb stehen. Und siehe, eure Garben stellten sich ringsumher und warfen sich vor meiner Garbe nieder. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Willst du etwa unser König werden? Willst du über uns herrschen? Darum hassten sie ihn noch mehr, wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Er hatte aber noch einen anderen Traum, den erzählte er seinen Brüdern auch und sprach: Seht, ich habe wieder geträumt, und siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Als er aber das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, tadelte ihn sein Vater und sprach zu ihm: Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen etwa ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und uns vor dir bis zur Erde niederbeugen? Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Sein Vater aber bewahrte das Wort im Gedächtnis. Soweit das Wort Gottes. Josef war einer der jüngsten Halbbrüder von Jakob, der einzige leibliche Sohn von Rahel, außer Benjamin, der dann ja noch später kam. Es waren also seine Halbbrüder, abgesehen von Benjamin. Und er war in seiner jugendlichen Art so offen, dass er ihnen alles erzählte, was er so erlebt hatte, auch im Traum. Und er hatte ja geträumt, und es war nicht schwer zu verstehen, dass die anderen sich irgendwann vor ihm beugen würden, vor ihm verneigen. Und sogar Sonne und Mond, der Vater und die Mutter im Symbol auch hier gesprochen. Frage, hat sich das erfüllt oder nicht? Ja, Sie kennen hoffentlich alle die Erzählung von Josef. Wir wissen ja, dass seine Brüder ihn aus diesem Hass heraus ja verkaufen werden nach Ägypten, dass er in das fremde Land kommt, dort auch versucht wird, ins Gefängnis kommt, Tiefen durchmacht, aber dann erhöht wird, indem er auch dort Träume richtig deutet durch Gottes Offenbarung. Zunächst von zwei Mitgefangenen, der eine, der Mundschenk, der wird wieder erhoben werden, und der Bäcker, der wird hingerichtet werden. Und der Mundschenk hat es zuerst vergessen, Josef war noch lange im Gefängnis, und dann, als der Pharao einen Traum hatte, den ihn niemand deuten konnte, da erinnerte sich der Mundschenk an den Josef, im Gefängnis. Und dann erst hat man ihn rufen lassen. Gott hat ihn lange vorbereitet, in der Tiefe, in der Demütigung. Und dann, als er das alles so richtig ihm sagte, dem Pharao, da wurde er erhöht über alle Maßen. Er war dann der zweite Mann nach Pharao in Ägypten. Und dann ist es ja so, dass die Brüder und der Vater Jakob, es war der Traumjahr von den 7 fetten und 7 mageren Kühen, von den 7 fetten und 7 mageren Jahren, dass dann diese Hungersnot kam. Und auch seine Brüder, beziehungsweise auch Halbbrüder und der Vater sagten, geht nach Ägypten, dort ist ja Korn eingelagert. Der Pharao hatte auf Josef gehört, er hatte Korn einlagern lassen und einen Vorrat sich angelegt in den 7 fetten Jahren, gespart für die 7 mageren Jahre. Und dann sind sie aus allen umgebenden Ländern, wo man das nicht berücksichtigt hatte, auch aus Kanaan, dann nach Ägypten gezogen, auch die Brüder. Und wir wissen ja, sie erkennen ihn zuerst nicht. Er stellt sie auf die Probe, behandelt sie hart zunächst, ja, lässt ihnen sogar einen goldenen Becher ins Gepäck tun, damit er sie wieder zurückholen kann und sagt, ihr müsst mir den jüngsten Bruder bringen, den Benjamin. Das ist sein leiblicher Bruder, aber er gibt sich immer noch nicht zu erkennen. Und ja, das wird aber dem Vater das Herz brechen. Es geht dann noch hin und her, sie ziehen nochmal zurück. Aber schließlich ist dann der Benjamin auch da. Und dann, ich glaube, in dem Moment ist es, wo sich auch der Josef offenbart hat, beziehungsweise er hat vorher noch geprüft, die Brüder, ob sie bereit wären, das Unrecht wieder gut zu machen, was sie an ihm verbrochen hatten. Ihn hatten sie ja verkauft, ausgeliefert. Aber für den Benjamin war vor allem auch der Juda, der ja Josef verkaufen ließ, bereit, selber sein Leben für den Benjamin einzusetzen. Behaltet mich da, aber lasst den Benjamin ziehen, es würde dem Vater das Herz brechen. Ja, und dann weint er auch mehrfach, der Josef, eine sehr bewegende Begebenheit und offenbart sich den Brüdern. Und am Ende des 1. Mosebuches in Kapitel 50, Vers 20 heißt es ja dann, ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Gott hatte auch die Bosheit der Brüder Josefs dazu benutzt, Israel zu retten. Der Vater Israel, früher Jakob, er zieht ja auch hin und stirbt dann dort, aber wird überführt in Israel, in Kanaan, nicht in Ägypten. Er will dort nicht bestattet werden nach seinem Tode dann. Josef allerdings wird dann in Ägypten beigesetzt. Soweit jetzt wirklich ganz kurz und unvollständig, habe ich es versucht wiederzugeben. Man muss das auch im Zusammenhang einfach lesen. Es ist auch sehr spannend und sehr dramatisch und auch sehr zu Herzen gehend, wie Josef sich dann seinen Brüdern offenbart, wie er weinen muss, wie sie sich umarmen, wie er ihnen vergibt, wie sie sicherlich auch Buße getan haben. Und das war die Voraussetzung, dass er gemerkt hat, sie haben sich geändert nach all diesen Jahren, waren jetzt bereit, sich selber für den Benjamin zu opfern, damit er nicht auch noch dem Vater verloren geht. Und das Schreckliche ist, sie haben ja ihrem Vater jahrelang eine Lüge aufgetischt. Josef sei von einem wilden Tier zerrissen worden. Das haben sie jahrelang ihm nicht gesagt, dass das erfunden war. Wie grausam, ja, das auch war. Und wir sehen auch, dass hier die Stammväter Israels auch fehlbare Menschen waren. Es werden auch schlimme Dinge berichtet. Und das steht auch hier am Anfang, um jetzt nochmal zurückzukommen zu der Einleitung dieser Josefs Erzählung. Und zwar lesen wir ja in Kapitel 35, dass einer der Söhne sich vergangen hat an den Nebenfrauen von Jakob, und zwar an Bilha, ich glaube der Ruben war das, der Erstgeborene, ja. Denn deshalb hat er sein Erstgeburtsrecht auch weitgehend eingebüßt dann bei den Stammesverheißungen in Kapitel 49, 50. Da ist Juda höher geachtet, auch Josef und Benjamin und andere Stämme, aber Ruben bekommt nicht diese Verheißung, die ihm an sich von seiner Herkunft her zugestanden hätte. Auch andere Söhne hatten sich versündigt. Es gab ja auch dieses Blutbad zuvor schon. wo sie sich vergangen hatten. Und jedenfalls steht hier, Josef brachte vor ihren Vater, was man ihnen Schlimmes nachsagte. Das war der erste Punkt schon, wo er sich unbeliebt gemacht hat. Er hat beim Vater berichtet, was seine Brüder verbrochen haben. Und dann heißt es, Israel hatte Josef lieber als alle seine Söhne. Wenn man das jetzt mal rein menschlich sieht, muss ich fragen, ist das gut, wenn man so handelt gegenüber den Kindern? Kinder bevorzugt. Ja, menschlich gesehen ist das sicherlich nicht zu empfehlen. Wir sollten alle Kinder gleich behandeln, sollten nicht sagen, ja, aber deinen Bruder habe ich lieber als dich. Das richtet einen sehr großen Schaden an in der Seele. Wir sehen auch hier, der Israel oder Jakob hatte viele Fehler. Er war aber ursprünglich ein Betrüger. Jakob, Fersenstecher oder Betrüger auch oder Fersenzieher. Aber Gott hatte auch ihn immer wieder begnadigt und weiterhin gebraucht für seinen Dienst. Aber auch hier hatte er einen Vorzugssohn, den Josef und dann den Benjamin. Und das ist auch klar, dass der Jakob da auch etwas mit Schuld hatte, dass die Brüder eifersüchtig wurden. Vor allem, als er ihm dann auch noch dem Josef einen bunten Leibrock machen ließ. Das ist praktisch nicht nur ein Kleidungsstück, sondern das zeigt, dass er ihn ganz bevorzugt sieht. Geradezu wie einen Erstgeborenen. Seine besondere Liebe. Und da hassten sie ihn noch mehr. Wir können das aber auch anders verstehen, wenn wir es jetzt im Zusammenhang mit Jesus sehen. Wenn wir das Positive daraus nehmen, dann sehen wir, dass der Vater, Gott, seinen Sohn Jesus besonders geliebt hat. Jesus hat ja keine Brüder, aber auch Halbbrüder übrigens. Das ist interessant. Es stimmt nicht, was die katholische Kirche lehrt, dass Maria immer Jungfrau gewesen wäre, Immaculata, sondern wir wissen aus dem Neuen Testament, dass Jesus einige Halbbrüder und Halbschwestern hatte. Und die kamen ja später auch zum Glauben, aber erst nach der Auferstehung, etwa der Herrenbruder Jakobus und auch der Herrenbruder Judas, der den Judasbrief geschrieben hat, den Jakobusbrief. Aber ja, der Vater hat den Sohn geliebt. Das ist das Positive, was wir daraus entnehmen können. Und da Josef ein Typus für Jesus ist, wollen wir auch diesen positiven Aspekt hier nicht übersehen. Und dass auch Jesus der Hass der Welt getroffen hat, das können wir auch entnehmen, hier bereits bei den Brüdern von Josef. Und nun diesen Traum, er hat sich ja dann erfüllt, als Josef erhöht wurde. Er war übrigens ein Hirte der Herde seines Vaters, so wie Jesus der gute Hirte. Das sehen wir, wenn wir weiterlesen ab Vers 12. Als aber seine Brüder nach Sichem gegangen waren, um die Schafe ihres Vaters zu weiden, da sprach Israel zu Josef, weiden nicht deine Brüder die Herde in Sichem, komm, ich will dich zu ihnen senden. Er aber sprach, hier bin ich. Da sprach er zu ihm, geh doch und sieh, ob es gut steht um deine Brüder und ob es gut steht um die Herde und bring mir Bescheid. So sandte er ihn aus dem Tal Hebron und er wanderte nach Sichem. Ja, so hat auch der Vater im Himmel Jesus als den guten Hirten geschickt, der schauen soll nach den Brüdern, nach den Menschen, wie es um sie steht und dann auch gestorben ist, um uns, um die Menschen zu erlösen. Es wird auch gewarnt in Apostelgeschichte 20, dass nach dem Weggang des Apostels Paulus reißende Wölfe kommen würden und die Herde zerreißen. Und wir müssen auch heute immer wieder schauen, auch als Beauftragte Gottes, wie es um die Herde steht. Gerade auch die Ältesten in der Gemeinde haben eine wichtige Aufgabe zu schauen, dass nicht reißende Wölfe in die Gemeinden einbrechen. Wir haben ja genügend darüber gehört, die letzten Tage, auch bezüglich der Sendschreiben mit der lauen Gemeinde und der toten Gemeinde und so weiter, dass es oft schlecht um die Herde steht. Und so sehen wir, der Vater sendet Josef zu sehen, wie es um die Brüder steht und um die Herde. Und Gott hat immer wieder Propheten geschickt, auch schon im Alten Testament, im Alten Bund, die schauen sollten nach der Herde, aber nicht schweigend, sondern dann auch verkündigend, zur Umkehr rufend. Wunderbar, dass Gott immer wieder, dass der Vater im Himmel immer wieder solche Boten gesandt hat. Und hier den Josef und dann unübertroffen seinen eigenen Sohn. Und dann heißt es, da traf ihn ein Mann, als er umherirrte auf dem Feld, der fragte ihn und sprach, was suchst du? Der fragte den Josef, was suchst du? Er, Josef, antwortete, ich suche meine Brüder, sage mir doch, wo sie weiden. Der Mann antwortete, sie sind von hier fortgezogen. Denn ich hörte sie sagen, lasst uns nach Dothan ziehen. Da ging Josef seinen Brüdern nach und fand sie in Dothan. Ja, Josef nimmt manche Strecken hier auf sich, um den Brüdern nachzugehen. Und das sehe ich auch einen seelsorgerlichen Aspekt, ja, wie man auch denen nachgehen soll, die weggezogen sind, die ihr Feld verlassen haben, die ihren Auftrag versäumt haben. Sie sind weitergezogen, vielleicht haben sie bessere Weiden gesucht, jetzt im direkten Bericht. Aber oft gibt es auch untreue Hirten, die nicht da bleiben, wo sie durch den Dienst des Herrn hingestellt sind, und sie ziehen woanders hin. Und auch Menschen, die nicht ihrem Auftrag treu bleiben, als Christen auch. Und da gilt es, ihnen in seelsorgerlicher Liebe nachzugehen. Nicht nur eine Meile mitzugehen, sondern zwei Meilen, wie der Herr Jesus in der Bergpredigt sagt. Da ging Josef seinen Brüdern nach, aus Gehorsam zum Vater und aus Liebe zu den Brüdern. Aber was tun die Brüder? Als sie ihn nun von Ferne sahen, ehe er in ihre Nähe kam, beschlossen sie, ihn heimlich umzubringen. Erinnert uns das auch an das Schicksal Jesu? Ja, sie wollen ihn nicht, der ihnen die Umkehr predigt. Sie wollen ihn nicht, der gekommen ist, um sie zu retten. Sie hassen ihn, sie sind neidisch. Das ist der Auserwählte. Aber wir wollen selber wie Gott sein. Wir wollen selber etwas sein, angesehen in dieser Welt. Das erinnert uns an ein bekanntes Gleichnis, wo der Herr Jesus selber dieses noch weiter illustriert hat, in Matthäus 21, Verse 33 folgende. Matthäus 21, Verse 33 folgende. Das Gleichnis von den Weingärtnern. Ich lese einmal da einiges vor, weil das so eine interessante Parallele ist, auch zu diesem Hass, den der Josef erleiden musste. Der Herr Jesus sagt, hört ein anderes Gleichnis. Es war ein gewisser Hausherr, der pflanzte einen Weinberg, zog einen Zaun darum, grub eine Kelter darin, baute einen Wachturm, verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Die haben auch gearbeitet, in dem Fall auf dem Weinberg. Als nun die Zeit der Früchte nahte, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, so wie der Vater den Josef gesandt hat, zu den Brüdern, um seine Früchte in Empfang zu nehmen. Aber die Weingärtner ergriffen seine Knechte und schlugen den einen, den anderen töteten sie, den dritten steinigten sie. Da sandte er wieder andere Knechte mehr als zuvor und sie behandelten sie ebenso. Was sind das für Knechte in der Heilsgeschichte, die da gesandt wurden zum Weinberg? Wer ist denn der Weinberg? Israel, ja. Und wen hat Gott gesandt immer wieder nach Israel? Seine Propheten. Und was haben sie mit ihnen gemacht? Misshandelt, angeklagt, geächtet und zum Teil auch getötet. Allein wenn wir an Jeremia denken, wie oft er in die Grube geworfen und eingesperrt und misshandelt wurde. Und jetzt, Vers 37, zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen und sprach, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander, das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbgut in Besitz nehmen. Und seht ihr, Josef, er hat den bunten Leibrock bekommen, der Erbe, der die Nachfolge antreten soll. Und die anderen haben ihn gehasst, ja, der Vater hatte ihn auserwählt. Und hier, Jesus, der auserwählte, einzig geborene Sohn Gottes, das ist der Sohn, von dem auch Jesus hier selber spricht. Der Herr spricht hier von sich selber. Das ist der Erbe, ihn lasst uns töten. Der Herr hat es ja vorausgewusst. Ja. Und sie ergriffen ihn, stießen ihn zum Weinberg hinaus, aus Israel hinaus, außerhalb der Stadtmauern Jerusalems, draußen vor dem Tor wurde das Kreuz aufgerichtet. Und töteten ihn. Aber dann fragt der Herr, wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er mit diesen Weingärtnern tun? Sie sprachen zu ihm, er wird die Übeltäter auf üble Weise umbringen und den Weinberg anderen Weingärtnern verpachten, welche ihm die Früchte zu ihrer Zeit abliefern werden. Ja, andere, auch die Heidennationen, werden nun, nachdem Israel verstockt ist, herbeigerufen. Geradezu der Apostel Paulus als der Heidenmissionar par excellence, ja, der hier den Auftrag unter den Heiden hat, ganz besonders auch andere. Aber das Erbe wird ihnen genommen und eben den Nationen gegeben. Wobei es auch in Israel, Gott sei Dank, immer wieder Bekehrungen gab und gibt, auch bis heute. Und nun, Jesus spricht zu ihnen, habt ihr noch nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschmettert werden, auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Und als die obersten Priester und die Pharisäer seine Gleichnisse hörten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Und sie suchten ihn zu ergreifen, fürchteten aber die Volksmenge, weil sie ihn für einen Propheten hielt. Die Volksmenge, sie nicht. Sie haben ihn abgelehnt, waren neidisch, haben ihn gehasst und sagten gewissermaßen, er stiehlt uns hier das Volk, wir haben nicht mehr unsere Macht, sie laufen ihm nach. Genau hier wie die Brüder, die Josef gehasst haben. Josef hat die Wahrheit gesagt, auch wenn es vielleicht jetzt wieder im Menschlichen gesprochen von ihm leichtsinnig war, das seinen Brüdern sozusagen, das musste den Neid auslösen. Aber der Herr Jesus hat auch offen gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich bin die Tür zu den Schafen. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der wahre Weinstock. Sogar ich bin das Brot des Lebens. Wer mein Leib isst und mein Blut trinkt, der wird ewig leben. Das war schon starker Tobak. Ja, muss man auch ganz nüchtern sehen. Aber es ist die Wahrheit, genau wie bei Josef. Es hat sich ganz genauso erfüllt bei Josef. Es hat sich ganz genauso erfüllt beim Herrn Jesus Christus, bestätigt durch seine Worte, durch seine Zeichen und Wunder und vollends als Krönung durch seine Auferstehung aus den Toten. Es hat sich alles bestätigt. Aber wer kann die Wahrheit hören? Wer will sie annehmen, auch heute? Auch wir sind eingeladen, diese Wahrheit anzunehmen und zu bewahren. Und nun, wie geht es weiter bei Josef? Vers 19, und sie sprachen zueinander, seht, da kommt der Träumer daher. Und nun kommt und lasst uns ihn töten und in eine Zisterne werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen. Dann wollen wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Als Ruben, das war ja der erstgeborene Sohn, siehe ein Sohn, Deutsch, dies hörte, rettete er ihn aus ihren Händen, indem er sprach, wir wollen ihn nicht ums Leben bringen. Und weiter sprach Ruben zu ihnen, vergießt kein Blut, werft ihn in die Zisterne dort in der Wüste, aber legt nicht Hand an ihn. Er wollte ihn aber aus ihrer Hand erretten und ihn wieder zu seinem Vater bringen. Da kann man eine gewisse Parallele sehen zu Mitgliedern des Hohen Rats, die heimlich auf der Seite Jesu standen, vor allem Nikodemus, der ja des Nachts zum Herrn Jesus kam, in Johannes 3, ja, und ihn fragte, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Du musst wiedergeboren werden durch Wasser und Geist, sagt ihm der Herr Jesus. Wiedergeburt, ganz zentrale Erkenntnis und Lehre, und ohne Wiedergeburt kann niemand den Herrn sehen. Und auch Josef von Arimathia, der dem Herrn sogar dann nach seinem Tod am Kreuz sein neues und reiches Grab, kann man sagen, zur Verfügung gestellt hat. Es war ein wohlhabender Mann, der aber auch heimlich auf der Seite Jesu stand, aus Furcht vor den Juden. Ja, und jetzt kommt eine weitere Parallele zu Jesus in Vers 23. Und es geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie ihm das Gewand aus, den bunten Leibrock, den er trug, und sie ergriffen ihn und warfen ihn in die Zisterne. Die Zisterne aber war leer und es war kein Wasser darin. Wo liegt hier die Parallele? Was geschah am Kreuz? Sie zogen ihm den Leibrock aus und seine Kleider und sie losten darum, ja, wer das bekommen sollte. Eine Erfüllung von Psalm 22. auch Psalm 16, vieles hat sich bei der Kreuzigung Jesu erfüllt, was im Alten Testament vorausgesagt ist. Darauf setzen sie sich nieder, um zu essen. Stellt euch vor, den Bruder haben sie in die Zisterne, in eine ausgetrocknete Grube geworfen und sie machen sich das gemütlich und essen. Ich weiß nicht, ob da vielleicht der eine oder andere doch Bauchschmerzen hatte, aber es war so ein gewisser Gruppendruck. Ja. Die Brüder, wir sehen ja, es ist nicht alles einledig gewesen. Und dann heißt es weiter, als sie aber ihre Augen hoben und sich umsahen, siehe, da kam eine Karawane von Ismaelitern von Gilead daher, deren Kamele trugen Tragakant, Balsam und Ladanum und sie zogen hinab, um es nach Ägypten zu bringen. Ist da auch eine Parallele zu Jesus? Nach Ägypten, ja, der Herr Jesus war schon als Kind nach Ägypten gekommen, weil seine Mutter und sein Pflegevater Josef fliehen mussten, weil Herodes ja alle Kinder, die 2 Jahre und darunter waren, in Bethlehem und dieser Gegend umbringen ließ, um keinen Konkurrenzkönig zu sich aufwachsen zu lassen. Er hatte es aber erfahren von den Weisen aus dem Morgenland mit den 3 Geschenken, so muss man sagen. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ja, es passiert einem schnell, dass man, was man da überall hört, auch wenn es nicht in der Bibel steht, übernimmt. Die Zahl 3 wissen wir ja nicht, nur die 3 Geschenke. Keine 3 Weisen, aber Weise. Und hier sind interessanterweise auch 3 Lasten genannt. Tragakant, Balsam und Ladanum. Ich will es jetzt nicht überinterpretieren, aber es ist doch interessant. Und dass es ausgerechnet Ismaeliter sind, die die Rettung bringen für Israel, nämlich in der Konsequenz, dadurch, dass Josef nach Ägypten kommt, aufsteigt, diese Träume deutet, die Kornkammern füllen lässt, 7 Jahre, und dann vielen, vielen Menschen helfen kann in Ägypten und in Israel und überall, die da Korn kaufen, dass sie vor der Hungersnot gerettet werden. Und das ist auch der Beginn der Ansiedlung Israels in Ägypten für mehrere Jahrhunderte lang. Diese heilsgeschichtlichen Dinge haben sich erfüllt mit Hilfe der Ismaeliter, ja, des Halbbruders von Isaak. Isaak und Ismael, wir kennen ja diese Begebenheit, ja, wo Sarah und Abraham, nicht mehr warten konnten. Und dann sagt die Sarah, dann geh zu meiner Magd und schaffe mir ein Kind durch sie. Und es ist bis heute Unfrieden und Krieg daraus erwachsen durch diesen Konflikt zwischen den Nachkommen Isaaks und Ismaels, den Israeliten und den ägyptischen Stämmen, die heute ja praktisch alle muslimisch, islamisch sind. Ja, aber so hat der Mensch oft Ungeduld und handelt dann eigenmächtig. Das ist nicht gut. Wir sollten uns immer wieder Geduld schenken lassen, auch in unserem Leben, auch in Glaubensschritten, Entscheidungen, nichts überstürzen. Es ist oft gut, wenn man eine Nacht darüber schläft und nicht Dinge über den Zaun bricht. Ja, und so kommt aber jedenfalls Josef nach Ägypten. Juda ist es ausgerechnet, der diesen Rat gibt. Juda, der Geschäftstüchtige. Da sprach Juda zu seinen Brüdern, was gewinnen wir damit, dass wir unseren Bruder töten und sein Blut verbergen? Was gewinnen wir damit? Ja. Finanziell, kommt, wir wollen ihn den Ismaelitern verkaufen und nicht selbst Hand an ihn legen. Den eigenen Bruder bzw. Halbbruder als Sklave verkauft. Ist auch grausam. Und wenn man weiß, wie die Sklaven damals in der Regel ausgebeutet wurden, misshandelt wurden, dann ist das kein Zuckerschlecken. Und dann begründet er es noch, immerhin hat ja Gott dadurch sein Leben bewahrt, muss man auch so sehen. Er begründet es dann so, denn er ist unser Bruder, unser Fleisch, ganz fromm, aber Geld kann man noch dafür kassieren. So halb fromm sind die Leute oft. Ja. Hier geistlich und da gleich wieder fleischlich. Und seine Brüder stimmten zu. Das war eine gute Idee, so konnten sie ihr Gewissen erleichtern und dazu noch etwas verdienen. Also eine Halbtötung fast schon, aber nur halb, er lebt ja dann noch und man hat noch etwas kassiert. Als nun die midianitischen Kaufleute vorbeikamen, zogen sie Josef aus der Zisterne herauf und verkauften ihn den Ismaelitern, man höre, für 20 Silberlinge. Und diese brachten Josef nach Ägypten. Habt ihr schon mal irgendwo sonst noch von Silberlingen gehört? Für welchen Betrag wurde denn unser Herr Jesus verkauft an die Pharisäer? 20? Nee, 30. Ja, das ist dann doch ein bisschen mehr. Also so sind die Parallelen jetzt auch nicht. Josef, ein gewöhnlicher Mensch, von Gott berufen, 20 Silberlinge und der Herr Jesus 10 Silberlinge mehr. Vielleicht war ja auch schon Inflation fortgeschritten, ich weiß es jetzt nicht. Ja. Aber ist ja heute auch so, es wird ja alles ständig teurer. Aber es ist trotzdem sehr ernst und traurig. 20 Silberlinge war ihr Bruder wert. Und der Herr Jesus 30 Silberlinge. Und der Judas, die Reue kam für ihn zu spät. Ja, er hat dann das Geld ihnen zurückgeworfen. Ich will es nicht. Er hat wohl dann erst erkannt, was nun die Folgen seines Verrats waren. Aber er fand keinen Raum mehr zur Buße. Im Unterschied zu Petrus. Petrus hatte auch versagt, den Herrn verleugnet. Aber er fand unter Tränen Raum zur Buße. Und der Herr hat ihm vergeben, hat ihn dreimal gefragt nach dem dreimaligen Verleugnen. Petrus oder Simon redet er ihn an mit seinem alten Namen. Liebst du mich? Liebst du mich mehr als mich diese lieben? Dreimal gefragt. Und dann hat der Petrus immer trauriger werdend, weil er merkte, der Herr erinnert ihn an sein Versagen, geantwortet, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und danach erst konnte der Herr ihn beauftragen, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. So am Ende des Johannesevangeliums nachzulesen. Als nun Ruben zur Zisterne zurückkam, siehe, da war Josef nicht mehr in der Zisterne. Da zerriss er sein Gewand, kehrte zu seinen Brüdern zurück und sprach, der Knabe ist verschwunden und ich, wo soll ich hin? Warum reagiert der Sohn so als der Erstgeborene? Sieht er sich in der Verantwortung für seine Brüder? Und ja, was tut er? Geht er jetzt hin zu seinem Vater und sagt, meine Brüder, die haben deinen Sohn hier verkauft nach Ägypten? Nein, den Mut hat er nicht, auch nicht diese Haltung, sondern da wird er jetzt auch schuldig, noch mehr schuldig. Er stimmt in diesen Betrug ein und quält zusammen mit den anderen seinen Vater über etliche Jahre mit dieser Lüge, dieser Lebenslüge. Und vielleicht leben auch wir in einer Lebenslüge und machen uns und anderen etwas vor. Werden wir doch echt, werden wir ehrlich vor dem Herrn, bekennen ihm unsere Sünden und lassen sie ausräumen aus unserem Leben durch das Blut Jesu. Und hier spielt nun das Blut auch eine Rolle, aber in etwas anderer Weise. Sie aber nahmen Josefs Leibrock und schlachteten einen Ziegenbock, tauchten den Leibrock in das Blut und sie schickten den bunten Leibrock ihrem Vater und ließen ihm sagen, das haben wir gefunden, sieh doch, ob es der Leibrock deines Sohnes ist oder nicht. Sie sagen nicht unseres Bruders, deines Sohnes. Also wir merken auch hier noch diesen Hass. Das hat sich noch nicht abgekühlt. Es dauerte lange, bis sie da wirklich zur Umkehr, zur Buße fanden. Und noch ein Betrug wurde draufgesetzt, sogar mit Blut. Damals konnte man noch nicht DNS-mäßig feststellen, ob das jetzt Tierblut oder Menschenblut ist. Er hat es einfach für das Blut seines Sohnes gehalten, der Jakob. Er hat den Rock erkannt, er erkannte ihn und sprach, es ist der Leibrock meines Sohnes, ein wildes Tier hat ihn gefressen, Josef ist gewiss zerrissen worden. Und übrigens sind sie ja noch relativ raffiniert vorgegangen, sie haben jetzt nicht direkt gesagt, er sei zerrissen worden, sie haben ihm nur den Leibrock hingehalten mit dem Blut und gesagt, schau einmal, ob es der Leibrock deines Sohnes ist. So raffiniert ist dann der Mensch noch mit solchen Halbwahrheiten und Vertuschungen. Und das ist genauso unter dem Fluch Gottes, wie wenn man eine ganze Lüge präsentiert. Ein wildes Tier hat ihn gefressen. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte Sacktuch um seine Lenden und trug lange Zeit Leid um seinen Sohn. Und jetzt kommt es noch dicker. Da machten sich alle seine Söhne und Töchter auf, um ihm die Wahrheit zu sagen? Nein. Um ihn zu trösten? Ja, wie heuchlerisch. Jetzt gehen sie noch hin und trösten ihren alten Vater, dass sein Sohn, Klammer auf, ihr Bruder, Klammer zu, getötet wurde und sagen ihm nicht die Wahrheit. Die Alternative wäre gewesen, dass sie dieser Karawane nachgereist wären und ihn befreit hätten. Aber, liebe Geschwister, hinter allem steht doch Gottes Plan. Gott hat es so zugelassen. Der Herr sitzt im Regiment und er hat Josef auch bewahrt, das wissen wir, aber auch zubereitet durch Tiefen, durch Demütigungen. Sie wollten ihn trösten, eine scheinbare Tröstung. Er aber wollte sich nicht trösten lassen, sondern sprach: Ich höre nicht auf zu trauern, bis ich zu meinem Sohn hinabfahre ins Totenreich. So beweinte ihn sein Vater. Aber die Midianiter verkauften ihn nach Ägypten an Potiphar, einen Kämmerer des Pharao, den Obersten der Leibwache. Da fängt die Führung schon an. Der Josef landet nicht irgendwo in einem abgelegenen Winkel, sondern beim Obersten der Leibwache. Er hat ihn auf dem Sklavenmarkt gesehen und gesagt, das ist ein besonderer, den muss ich haben. Und der Josef hat sich auch bewährt. Wir wissen das. Er bewährt sich so sehr, dass dieser Potiphar ganz faul wird und ihm alles überträgt. Und dann kommt es allerdings so, dass die Frau des Potiphar von ihrem Mann nichts mehr wissen will, kann man folgern, ihn verachtet und sich an den Josef heranmacht. Und da bewährt sich Josef wieder. Er weist diese Versuchung ab, er flieht, es bleibt nur sein Gewand zurück. Und diese Frau, vom Teufel gelenkt, ja, sie beschuldigt ihn, er hätte ihr etwas angetan und Josef muss ins Gefängnis. Aber er war treu geblieben und der Herr hat seine Treue gesehen, seine Ehrlichkeit. Und man hat offenbar dieser Frau mehr geglaubt als ihm. Er hat sich wahrscheinlich auch nicht sehr verteidigt. Ich denke, er ist immer in Gottes Hand, hat er sich gewusst. Und ist auch im Gefängnis dann gewesen. Und ich habe ja schon gesagt, dann trifft er die Mitgefangenen, legt ihnen die Träume zuverlässig aus, wird erhöht. Dann vom Pharao, indem er auch ihm diese Träume auslegt. Und jetzt möchte ich noch abschließend einige weitere Parallelen zwischen Josef und Jesus zusammenfassend und sagen. Ich wiederhole nochmal die bisherigen Parallelen. Josef war der geliebte Sohn seines Vaters, genauso wie Jesus. Seine Brüder, die Israeliten seiner Zeit, die hohen Priester und Schriftgelehrten bei Jesus, sie hassten ihn. Josef wurde gehasst und seinen Halbbrüdern, der Herr Jesus, von denen, aus deren Volk er hervorgegangen ist, nach dem Fleische durch Maria. Aber auch andere haben ihn gehasst, natürlich. Nicht nur, wir wollen nicht auf die Juden jetzt zeigen. Ich bin alles andere als ein Judenfeind. Sondern es geht darum, dass der natürliche Mensch überhaupt Gott hasst und sich auf den Thron setzen möchte. Haben wir ja gestern Abend gehört beim Sündenfall. Ihr werdet sein wie Gott, versucht durch die Schlange, möchte der Mensch niemand über sich haben, sondern selber der Größte sein. Es gab mal einen Boxweltmeister, Muhammad Ali. Ja, der hat immer gesagt, ich bin der Größte. Ja, aber irgendwann war er auch am Ende, konnte er auch nicht mehr Weltmeister bleiben. So ist menschliche Größe sehr begrenzt. Wie gut, wenn wir uns dem wirklich Großen in unserem Leben zuwenden und ihn in uns regieren lassen, unserem Schöpfer allein. Dann eine weitere Parallele. Der Vater hat ihn zu den Brüdern gesandt, hat sich nach ihnen gesehnt, wollte wissen, wie es aussieht, wollte sie zurechtbringen. Aber sie haben einen Plan geschmiedet, ihn umzubringen. Den Herrn Jesus haben sie wirklich getötet. Den Josef wollten sie töten, aber er wurde dann nach Ägypten verkauft. Die Kleider wurden Josef und auch Jesus abgenommen. Und beide waren in Ägypten. Beide wurden für den Preis eines Sklaven verkauft. Josef für 20 Silberlinge. Der Herr Jesus für 30 Silberlinge. Beide wurden versucht, Josef von Potiphars Frau und der Herr Jesus vom Teufel. Potiphars Frau, da war auch der Teufel dahinter natürlich, aber beim Herr Jesus kam der Teufel dann, wo er menschlich gesehen am schwächsten war, nachdem er 40 Tage gefastet hatte, in der Wüste war und dann diese raffinierte erste Versuchung: Falle nieder vor mir, ich will Steine, oder du hast die Macht, Steine zu Brot zu machen, wollte ihn zu Schauwundern verleiten und hat ihm alle Reiche der Welt gezeigt, die Macht, aber die er von Satan dann annehmen sollte. Der Herr Jesus hatte ohnehin Macht, ja, aber der Teufel hat so getan, als sei er jetzt der, der ihm die Macht verleiht. Der Antichrist wird das annehmen, der Herr Jesus hat es abgelehnt. Man soll Gott den Herrn allein ehren. Und auch sich hinabzustürzen, Gott zu versuchen durch Schauwunder Und heute ist ja in der Endzeit eine große Sucht nach Zeichen und Wundern. Wir merken, wie diese Mirakelhaltung, wir wollen immer Wunder sehen, sonst können wir nicht glauben, wie das am Ende mit der Verführung zunimmt. Diese Haltung ist nicht geistlich gesund. Das größte Wunder sind Jesu Wunden. Das sollte uns genügen. Gott kann Wunder tun, er ist allmächtig. Aber wenn wir immer danach gieren, dann orientiert sich unser Christsein in eine falsche Richtung. Wer immer nur von der Sensation und Emotion lebt, der wird hungrig davon gehen. Wir können Gott und dürfen Gott nicht zwingen. Im Vaterunser beten wir, dein Wille geschehe. Und der Zauberer sagt, mein Wille geschehe. Und diese Macht, die er als Gott oder als irgendwelche höheren Mächte beschwört, die müssen das tun, was der Zauberer will, der Magier will, der Esoteriker, der, der positives Denken lehrt und so weiter. Die haben dann immer ihre Ritualgebete, in Anführungsstrichen, die dann eine automatische, magische Wirkung hervorbringen sollen. Während wir beten, Herr, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Wir können dem Herrn auch Dinge hinlegen, auch bei Krankheit bete ich immer, Herr, du kannst diesen Menschen heilen, aber es soll so geschehen, wie dein Wille ist, nicht unser Wille. Ja, beide wurden versucht, beide wurden zu Unrecht beschuldigt, beide waren in Ketten gebunden, Josef im Gefängnis, der Herr Jesus war auch gebunden worden, im Garten Gethsemane, abgeführt von den Wachen, aber nur weil er sich freiwillig hat binden lassen. Er hätte die Macht gehabt, sie mit dem Hauch seines Mundes sofort alle auszulöschen. Es wird deutlich dadurch, dass sie, als er sich zu erkennen gibt, umfallen, nach hinten, rücklings fallen. Dazu möchte ich kurz was sagen. Manche sagen, es sei doch geistlich, wenn man nach hinten fällt, wenn der Geist Gottes übereinkommt. Das stünde ja so in der Bibel, etwa im Garten Gethsemane. Da fallen sie auch rücklings. Aber liebe Freunde, es ist ein Zeichen der Bekehrung und des Segens, dass diese Wachen, die Jesus gefangen nehmen wollen, nach hinten fallen. Es ist ein Zeichen des Gerichts. Und in Jesaja 28, Vers 13 steht, dass die falschen Propheten und Priester Zaflazaf, Kaflakaf reden, ein Geplapper, ein Gestammel, und danach rücklings fallen und verstrickt werden. Es ist ein Gerichtszeichen. Während der Gott anbetet, sich auf sein Angesicht neigt, gemäß 1. Korinther 14. Wichtiger Unterschied, eine wichtige Hilfe zur Geisterunterscheidung. Niemals passiv in Trancezustände sich nach hinten fallen lassen. Und leider geschieht das ja oft in charismatischen Kreisen. Und deshalb denke ich auch, dass das ein anderer Geist ist, weil dadurch nämlich die Blöße aufgedeckt wird. Ja. Wenn wir beten, sollen wir auch uns nicht auf den Rücken legen, außer wenn vielleicht jemand so krank ist, dass er nicht mehr anders kann. Da sieht Gott auch das Herz an. Aber die normale Gebetshaltung sollte sein, stehend oder vor Gott sich beugend, und dass wir hier in Ehrfurcht vor ihm treten. Ja, dann ist auch noch eine interessante Parallele, dass sowohl bei Josef als auch bei Jesus zwei Sträflinge zusammen sind in ihrer dunkelsten Stunde. Bei Josef im Gefängnis, dieser Bäcker und der Mundschenk, der eine wird gerettet, der andere geht verloren. Ja. Josef sagt dem Mundschenk, du wirst wieder erhöht werden, und der Bäcker, er wird hingerichtet werden. Und bei Jesus am Kreuz sind auch zwei Verbrecher, einer rechts, einer links. Der eine bekehrt sich noch und der Herr Jesus sagt ihm die wunderbaren Worte, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und der andere, ja, der spottet weiter und endet in der Verdammnis. Und eine weitere Parallele, beide, Josef und Jesus, wurden nach ihrem Leiden erhöht. Josef kam aus dem Gefängnis, stieg zu höchsten Ehren auf im Reich des Pharao und konnte vielen dadurch ein Segen sein, eine Hilfe sein, indem er hier die Vorräte sammelte und ja auch das hungernde Volk aus Kanaan nach Ägypten einladen durfte. Der Pharao hatte zugestimmt damals, es war noch nicht so ein schlechter Pharao wie zur Zeit des Mose, als dann die Israeliten wieder aus Ägypten wegziehen mussten. Wollten, aber Gott hat es geschenkt, dass sie es dann auch konnten. Ja. Der Pharao wollte sie ja nicht ziehen lassen, muss man sagen. Aber damals, zur Zeit Josefs, das war ein sehr freundlicher Pharao, ein König. Und Jesus, der Sohn Gottes, wurde nach dem Leiden auch erhöht, aber in ganz anderer Weise. Erhöht durch die Auferstehung, erhöht durch die Himmelfahrt, erhöht, indem er jetzt zur Rechten Gottes des Vaters im Himmel sitzt und von dort wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Nicht nur die Macht in Ägypten, wie sie Josef hatte, sondern der Menschen- und Gottessohn Jesus Christus, er sagt es als der Auferstandene, dass er alle Macht im Himmel und auf Erden vom Vater bekommen hat. Auch vom Alter her gibt es eine gewisse Parallele. Josef und Jesus waren ungefähr 30 Jahre alt, als sie ihr Heilswerk, so möchte ich einmal sagen, angetreten hatten. Josef war ja 17, als von ihm zum ersten Mal berichtet wird, aber es dauerte etliche Jahre, bis er dann diese verantwortliche Funktion begleiten konnte. Wenn man es ausrechnet, kommt man auch auf ungefähr 30 Jahre. Und das interessanterweise auch beim Herrn Jesus, nicht? Er war auch 30 Jahre alt, als er getauft wurde im Jordan. Er war ja als Kind beschnitten worden und dann wurde er als Erwachsener im Jordan getauft. Er ist ja sowohl beschnitten als auch getauft. Das wird manchmal übersehen bei der Taufdiskussion, dass das etwas Unterschiedliches ist. Das will ich jetzt hier nicht weiter ausführen. Aber jedenfalls war er 30 Jahre alt und er hat ungefähr 3 Jahre gewirkt dann und sein Heilswerk vollbracht. Und dann gibt es auch eine Parallele, dass beide geweint haben. Bei Josef ist das klar als Mensch. Ja. Er war so bewegt, dass seine Brüder dann Buße getan haben, dass er Benjamin und seinen Vater und die Brüder noch einmal sehen durfte, dass sein Herz und seine Augen übergingen. Und gibt es auch beim Herrn Jesus Stellen, wo seine Augen übergingen, wie es Luther übersetzt? Beim Lazarus, als er sah, sein Freund war gestorben, hat er auch getrauert, aber er hat das lebenserweckende Wort gesprochen, stehe auf, komm heraus, das kann nur Gott tun. Und Jesus ist Gott, er hat Lazarus wieder zum Leben erweckt. Und er hat auch geweint über Jerusalem. Sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und wie ist es heute, wenn wir auf unsere Straßen schauen, in unseren Großstädten, aber auch in den Dörfern, wenn wir so die Jugend auch sehen, aber nicht nur die Jugend. Sie sind auch wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wo gibt es noch Verkündiger des Wortes Gottes, die ihnen sagen, dass sie verloren sind, dass nur in Jesus das Heil ist? Wie viele falsche Verkündiger gibt es heute, die sagen, es ist egal, in welche Religion du dich begibst, du kannst überall Rettung erfahren. Das sind Diener Satans, auch wenn sie sich Diener Gottes nennen. Wir müssen das so deutlich sagen. Es ist nichts anderes als Verführung. Ich habe gerade heute Nacht noch ein Traktat gelesen, wo berichtet wird, ein Soldat, da war ein Prediger, der hat gesagt, du kannst nur gerettet werden durch Jesus Christus. Und dieser Prediger hat sich dann sogar im Krieg für ihn geopfert, hat sich über eine Granate geworfen, sodass sie bei ihm explodiert ist. Und dann kam ein anderer Prediger, der hat gesagt, ach, ich habe einen Doktortitel, ich habe Theologie studiert und wenn der keinen hatte, der kann der viel erzählen und wir sind heute für alles offen. Du kannst auch zu den Buddhisten gehen und dorthin findest überall Heil und Erlösung. Ja. Aber er hatte sich dann schon bekehrt, dieser Soldat, und hat ihm ganz klar gesagt, was du sagst, ist falsch. Was du sagst, ist vom Teufel. Also die Titel und die Pfarrerstitel und was auch immer, die machen es nicht, sondern es muss der lebendige Glaube da sein. Ja. Ausbildung, manche kommen ungeschoren durchs Theologiestudium durch, aber dann ist es Gnade. Es ist eine Minderheit, die den Glauben da nicht verliert. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Es gibt auch nach einer theologischen Ausbildung noch Gläubige, aber es ist eher die Minderheit. Ich sage es mal so deutlich unter uns. Weil man hört da Tag aus, Tag ein an Universitäten, diese Briefe sind nicht echt, das hat Jesus gar nicht wirklich gesagt, es gibt keine Jungfrauengeburt und. Ja. Und für die, die jetzt noch nicht da waren, wir haben jetzt auch gehört diese Tage, dass die Schöpfungslehre, der Kreationismus, offiziell jetzt in Europa verurteilt wurde durch den Europarat. Das sollen sie mal über den Feminismus sagen oder über eine andere Ideologie. Ja, aber hier, bibeltreue Christen, ihnen wird immer mehr das Recht genommen, das zu glauben, was die Bibel sagt und das auch zu sagen in Schulen. Darum geht es ja, dass wir die Kinder nicht beeinflussen dürfen. Das soll verwehrt werden. Im Kommunismus, Entschuldigung, wenn ich jetzt den Vergleich bringe, die Omas, die hat man noch beten lassen, denen hat man nichts getan, aber den Kindern durfte man nichts sagen. Man hat versucht, das aussterben zu lassen. Das ist immer das Anliegen vom Teufel. Und er wollte auch schon damals Herodes die Kinder ausrotten. Aus anderen Gründen, aber sie versuchen immer, die junge Generation von Gott wegzuführen. Bei den Älteren auch, aber da ist es dann nicht so wichtig, so diese Meinung. Ich denke übrigens darüber anders inzwischen. Bin dankbar auch für die älteren Geschwister, die hier sind. Denn nach menschlichem Ermessen stehen die Älteren viel näher an den Toren der Ewigkeit. Und es geht ja auch darum, werden wir einmal beim Herrn sein? Die Jüngeren haben vielleicht nach menschlichem Ermessen noch länger Zeit, sich zu bekehren. Aber für die Älteren ist es wichtig, dass sie geistlich kraftvolle Nahrung bekommen und nicht noch verführt werden in ihren alten Jahren. Deshalb spreche ich auch sehr gern vor älteren Brüdern und Schwestern. Manche meinen immer, man muss immer die Jugend in der Gemeinde haben. Aber die Älteren, die sind viel näher am Reich Gottes. Und da in der Ewigkeit geht es darum, dass wir alle einmal vereint sein werden. Ja, das ist nur ein kleiner Exkurs dazu. Aber sie wollen die Jugend verführen, an den Schulen soll man nicht mehr die Wahrheit hören dürfen. Auch ein Zeichen der Zeit. Und dann, ich komme langsam zum Ende, ich weiß, manche müssen auch noch auf den Zug. Der Herr Jesus vergab denen, die ihm Unrecht getan hatten. Und das hat auch Josef getan. Es ist das Bewegendste, wo er seinen Brüdern vergibt. Wo er ihnen sagt, ihr braucht keine Angst haben, ich werde mich nicht an euch rächen. Alles, was ihr mir angetan habt, hat Gott zum Segen überwaltet. Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. 1. Mose 50, Vers 20. Und beide retteten ihr Volk, Josef rettete sein Volk der Israeliten, damals noch als Stammfamilie und dann in Ägypten ja ganz groß gewachsen. Und der Herr Jesus rettete sein Volk, alle, die zu ihm sich wenden vor dem ewigen Verderben. Soweit einige Parallelen, wir könnten noch viel mehr finden, aber die Zeit erlaubt es nicht. Forscht weiter. Der Schrift lest einmal 1. Mose 37 bis 50 im Zusammenhang. Ihr werdet viele Schätze auch im Alten Testament finden. Oft liest man ja das Neue Testament, das ist auch wichtig, sollten wir unbedingt kennen. Aber auch im Alten Testament finden sich Schätze und wir können das Neue Testament nur richtig vom Alten her verstehen und das Alte Testament nur richtig vom Neuen. Und ich hoffe, etwas davon ist auch heute deutlich geworden und uns wichtig geworden. Amen.